Gedacht, wie schon ein paar Mal in letzter Zeit. Ich verrate aber mal noch nicht, wo es steht und wie es heißt, werdet ihr aber sicher schnell drauf kommen. Hintergrund oder Anlass für das Gleichnis ist eine Frage von Petrus, die Jesus gestellt hat. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Ich stelle mir vor, Petrus hat vielleicht mal wieder Händel mit einem der anderen Jünger gehabt und dann hat der ihn recht saublöd von der Seite angeredet. Jedenfalls hat Petrus das so empfunden. Ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Und weil das Gefühl da auch schon 100-mal passiert ist, hat Petrus jetzt irgendwie die Schnauze voll und will sich eigentlich bei Jesus über den anderen beschweren. Denke ich mir jedenfalls. Aber dann will er da nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und fängt deswegen so ganz unverfänglich mit dieser Frage an. Wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Und wahrscheinlich hofft er jetzt, dass Jesus sagt, genau, Petrus, 7-mal reicht. Und dann hätte Petrus loslegen können und sagen, ja, aber der hat jetzt schon 100-mal mich blöd angeredet, jetzt sag ihm endlich mal, dass das so nicht geht. Aber wie so oft antwortet Jesus ganz anders als erwartet und sagt zu ihm, ich sag dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Schnell ausgerechnet, 490. Ja, es gibt andere Übersetzungen, da steht nur 77-mal. Aber in den meisten Übersetzungen habe ich 70 mal 7 gefunden. Ja, und 7 ist ja sowieso irgendwie so eine besondere Zahl, die schon irgendwie viel vielleicht ausdrückt oder umfassend. Und dann 70 mal 7 ist sicher einfach symbolisch gemeint, also dass wir nicht mitzählen sollen. Ja, jetzt war es das 490. Mal und beim 491. Mal ist dann Schluss. Es heißt im übertragenen Sinn einfach sehr, 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 sehr oft. Immer, immer wieder, beliebig oft letztlich. Vielleicht hat Jesus ja sogar 70 hoch 7 gemeint. Das dürft ihr mal ausrechnen, das sind mehr als 8 Billionen. Also, immer, immer wieder. Also, in jedem Fall hat Jesus damit Petrus natürlich den Wind aus den Segeln genommen. Denn selbst wenn der andere ihn schon wirklich 100-mal blöd angeredet hätte, dann sagt ihm Jesus jetzt, vergib ihm wieder. Ja, und dann erzählt Jesus eben wieder ein Gleichnis, so eine Geschichte, wo man erstmal genau hinhören muss, um zu verstehen, was will er denn jetzt eigentlich damit sagen. Gut, und die Geschichte lese ich mal wieder aus der neuen Günzburger Übersetzung. Darum habe ich euch nicht verraten, wo es steht. Ihr könnt jetzt eh nicht direkt mitlesen. Ja, da war ein schwer reicher Mann, Inhaber eines Firmenimperiums, der jetzt aus Altersgründen sich aus den Geschäften zurückziehen will. Vorher möchte er aber noch wissen, welche seiner Angestellten ihm noch Geld schulden. Er hat seinen Mitarbeitern nämlich im Laufe der Jahre immer wieder großzügig Geld geliehen, wenn die mal einen finanziellen Engpass hatten oder wenn sie ein Haus zum Beispiel nicht aus eigener Kraft finanzieren konnten, konnten sie sich bei ihrem Chef einfach was leihen, auch zu sehr günstigen Konditionen. Also lässt er sich von seiner Sekretärin jetzt eine Liste erstellen, wo einfach alle draufstehen, die ihm noch was schulden und auch wie viel. Ja, und da sind schon ein paar, meistens mit kleineren Beträgen. Aber als er dann die Liste so durchgeht, bleibt er bei einem Namen hängen und denkt sich, wie bitte? Der schuldet mir 6 Milliarden Euro. Wie konnte das überhaupt passieren? Wie kann ein Mensch so viel Schulden haben? Ich meine, hin und wieder liest man in der Zeitung, wie hoch gerade die aktuelle Staatsverschuldung von Deutschland ist. Da sind wir solche schwindelerregenden Zahlen gewöhnt. Die belaufen sich momentan auf 2.400 Milliarden Euro. Aber gut, das sind pro Kopf letztlich nur 28.000. Aber wie kann ein einzelner Mensch 6 Milliarden Euro Schulden haben? Nun, wir wissen es nicht. Es wird in der Geschichte nicht gesagt, aber ich habe mir auch so ein wenig meine Gedanken gemacht. Vielleicht war das ein sehr gut bezahlter Angestellter in dieser Firma, hat wirklich viel Geld verdient und dann auch auf dem Konto gehabt. Und dann hat er sich gedacht, jetzt leihe ich mir von meinem Chef noch ein paar Millionen und dann gehe ich an die Börse und spekuliere und dann mache ich den Riesengewinn. Tja, und dann war es halt nicht der Riesengewinn, sondern der Riesenverlust. Und dann hat er sich gedacht, jetzt muss ich mir ein paar zig Millionen von ihm leihen und damit halt wieder spekulieren. Und wenn ich dann gewinne, dann kann ich die Schulden zurückzahlen. Ging halt wieder schief. Und jetzt stellen wir uns vor, das ist noch ein paar Mal passiert. Dann kann man sich vielleicht tatsächlich vorstellen, dass so eine gigantische Summe an Schulden herauskommt. Ja, sein Chef sieht das auf der Liste und lässt ihn natürlich vorladen. Und erklärt ihm, dass er ja jetzt schon sehr lange das Geld schuldig ist und dass er ja das jetzt zurückzahlen muss, aber ist natürlich vollkommen unrealistisch, dass er das kann. Also ordnet der Chef an, dass sein gesamter Besitz gepfändet wird, Haus, Auto, alles, was ihm gehört. Und ab sofort wird jeder Cent, den er in seinem Leben jemals noch verdienen wird, wird direkt an seinen Chef fließen. Und weil seine Frau die Schuldverträge mit unterschrieben hat, haftet sie mit. Also auch alles, was sie noch jemals verdient, fließt auch an den Chef. Tja, daraufhin, was macht der Mitarbeiter? Ja, er fleht seinen Chef an. Hab noch Geduld mit mir. Bitte gib mir noch Zeit. Irgendwie werde ich dir es zurückzahlen können. Vielleicht kann ich eines Tages ein Lotto-Jackpot mit 100 Millionen knacken. Und dann lege ich dieses Geld an mit, sagen wir, 10% Zinsen und Zinseszinsen. Und wenn ich das dann, wenn ich das dann 43 Jahre anlege, dann kommen 6 Milliarden Euro raus und dann kann ich es dir zurückzahlen. Ach so, da lebst du schon gar nicht mehr. Okay, dann kriegen halt deine Kinder es zurück. Tja, der Chef muss da nur schmunzeln irgendwie über seine Fantasie. Aber irgendwie mag er diesen Hallodri trotzdem. Seine Rechenkünste beeindrucken ihn. Und er tut ihm auch wirklich von Herzen leid. Und er denkt nach und schaut so auf seine Bilanzen der letzten 10 Jahre, die extrem gut sind. Und er hat da ganz viele Milliarden verdient. Und dann sagt er, ich erlasse dir diese gesamte Schuld. Wie bitte? Der Mitarbeiter traut seinen Ohren natürlich nicht. Er erlässt ihm die gesamte Schuld von 6 Milliarden Euro. Das glaubt mir meine Frau zu Hause nicht. Die denkt, ich bin verrückt geworden. Kannst du mir das schriftlich geben? Okay, der Chef druckt da so einen Wisch aus und unterschreibt ihn, drückt ihm das in die Hand. Seine Schulden sind erlassen. Wow. Ja, er bedankt sich überschwänglich bei seinem Chef, geht überglücklich nach Hause oder fährt nach Hause. Jetzt hat er sein Auto ja noch. Und auf dem Heimweg denkt er so nach und denkt, Mensch, das müssen wir doch jetzt irgendwie gebührend feiern, oder? Also, da ist ein Reisebüro, da halte ich kurz an. Da buche ich jetzt schnell noch einen Urlaub für meine Frau und mich. Irgendwo, was gibt es gerade? Malediven. Ja, komm, 2 Wochen, 10.000 Euro, ja, kein Problem, gebucht. Ja gut, und als er weiter nach Hause fährt, wird ihm aber klar, Moment, ich habe jetzt auch gerade keine 10.000 flüssig, wie bezahle ich jetzt eigentlich den Urlaub? Ach stimmt, der Kollege sowieso aus der Nachbarabteilung, der schuldet mir doch gerade noch 10.000. Gut, also fahren wir bei dem auch noch geschwind vorbei. Du schuldest mir seit so und so vielen Jahren 10.000 Euro. Ich will das jetzt zurückhaben. Darauf fleht ihn dieser Kollege genauso an. Hab noch ein bisschen Geduld. Du kriegst dein Geld zurück. In ein paar Monaten kann ich es dir zurückzahlen. Aber er will es jetzt haben und besteht darauf und droht ihm, Inkassobüro wird eingeschaltet und wenn du bis übermorgen nicht bezahlt hast, dann schicke ich dir noch einen Schlägertrupp auf den Hals. Tja, als dieser verzweifelte Kollege das dann am nächsten Tag wieder anderen in der Firma erzählt, da trauen die jetzt ihren Ohren nicht. Was? Der will von dir jetzt sofort die 10.000 zurück? Wir haben doch gehört, wie der Chef ihm die 6 Milliarden erlassen hat. Der kann doch von dir das jetzt nicht zurückverlangen. Ist ja nicht zu fassen. Und sie berichten es ihrem Chef und der ist genauso fassungslos und gleichzeitig zornig und lässt ihn natürlich erneut vorladen und sagt zu ihm, tja, was glaubst du eigentlich? Ich habe dir eine unbezahlbar hohe Schuld erlassen und du bist nicht bereit, deinem Kollegen eine vergleichsweise klitzekleine Schuld zu erlassen. Ich nehme meinen Schuldenerlass dir gegenüber zurück. Ja, du hast es mir doch schriftlich gegeben. Ja, du wolltest es schriftlich haben. Wenn du das Kleingedruckte gelesen hättest, dann hättest du gesehen, da steht, mein Schuldenerlass gilt nur so lange, wie du auch bereit bist, deinen Kollegen die Schulden zu erlassen. So, und jetzt gilt, was ich am Anfang gesagt habe. Dein gesamter Besitz wird gepfändet und jeder Cent, den du und deine Frau noch irgendwann verdienen, gehört ab sofort mir. Tja, und dann endet Jesus mit den Worten, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Jetzt können wir die Präsentation bitte kurz zeigen. Ja, ist jetzt die falsche, aber egal. Ich habe den Titel noch geändert in die erlassene Schuld. Hatte da noch eine E-Mail hinterhergeschickt, aber egal. Üblicherweise heißt das Gleichnis der unbarmherzige Knecht. Und ihr könnt es im Original nachlesen in Matthäus 18, wenn ihr es nicht sowieso schon kennt. Ja, und ich habe versucht, mal wieder die Geschichte in unsere heutige Zeit zu übersetzen, in der Hoffnung, dass sie dadurch noch anschaulicher und begreifbarer wird. In der Originalgeschichte geht es um einen König. Daraus habe ich den reichen Firmenchef gemacht und die Knechte des Königs sind jetzt eben die Mitarbeiter. Ja, und dann habe ich auch versucht, die Geldbeträge, die da genannt werden, umzurechnen und dazu kurz einfach die Zahlenwerte. Wie bin ich auf diese Summen vorhin gekommen? Also, ich habe mir gedacht, schauen wir mal, Mindestlohn in Deutschland, aktuell 12 Euro pro Stunde. Ein Denar in biblischer Zeit war der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn wir jetzt das umrechnen mit dem Mindestlohn, Tag mit 8 Stunden, 12 Euro pro Stunde wären 96, der Einfachheit halber 100 Euro ist heute der Tageslohn. Also ein Denar entspricht 100 Euro. Und der eine Knecht hat beim anderen eine Schuld von 100 Denaren. 100 mal 100 sind dann also 10.000 Euro. Naja, wenn man jetzt nur diese 10.000 Euro sieht, kann man sagen, naja, schon eine ordentliche Summe, sollte er schon irgendwann zurückzahlen. Hat der andere eigentlich ein Recht drauf? So, dann gab es neben weiteren Einheiten damals das Talent. Und das war die größte damalige Geldeinheit. Ein Talent ist schon 6.000 Drachmen und Drachmen und Dinare waren vom gleichen Wert. Ja, und was hat man jetzt gesagt? Der Denar ist ungefähr 100, also 6.000 mal 100. Das gibt dann immerhin schon 600.000 Euro für ein Talent. Und ja, die Schuld des einen beim König, die war 10.000 Talente. Puh, und jetzt muss man gut rechnen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Also 10.000 mal diese 600.000 gibt dann halt eine 6 mit entsprechend vielen Nullen. Das sind genau die 6 Milliarden Euro. Und jetzt habe ich eigentlich überlegt, ob ich nicht auf die Folie ja eben hierfür irgendwie so einen kleinen Punkt setzen könnte und dafür dann so einen riesen Kreis, um einfach auch bildlich den Vergleich zu sehen, aber es geht gar nicht. Der Kreis füllt die ganze Folie aus, der große, und den kleinen Punkt, den sieht man überhaupt nicht. Wenn die eine Schuld, die kleine Schuld, 1 Zentimeter hoch wäre, dann wäre die große Schuld 6 Kilometer hoch. Also es ist irgendwie unvorstellbar von den Relationen. Okay. Ja, worum ging es jetzt eigentlich bei der Geschichte? Warum hat Jesus sie erzählt? Da war diese Frage von Petrus am Anfang. Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 7-mal reicht doch bestimmt, oder? Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal. 7-mal, also immer und immer wieder. Und vielleicht hat Petrus dann im Kopf eigentlich die Frage gehabt, ja, warum denn so oft? Er hat sie nicht gestellt, aber er hat sie wahrscheinlich im Kopf gehabt. Und auf diese unausgesprochene Frage antwortet Jesus dann eben mit diesem Gleichnis. Und schließt dann mit den Worten, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Fast dieselbe Aussage von Jesus finden wir auch in Matthäus 6. In der Bergpredigt gibt er ihnen da das Vaterunser. Und da steht in Vers 12, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben, steht da in meiner Übersetzung. Üblicherweise sagt man ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber hier steht ursprünglich wohl, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Also, und dann sagt Jesus auch 2 Verse später, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Diese Aussagen allein sind eigentlich schon klipp und klar, brauchen eigentlich gar keine weitere Erklärung. Gott erwartet von uns, dass wir vergeben, wenn wir erwarten, dass er uns vergibt, was er grundsätzlich gerne tut, natürlich. Aber das Gleichnis liefert für mich dann trotzdem sozusagen noch eine Begründung dazu und beantwortet damit die unausgesprochene Frage von Petrus, warum soll ich den anderen immer und immer und immer wieder vergeben? Ja, Antwort, weil die Schuld, die Gott uns erlässt, unbezahlbar groß ist. Das sind diese 6 Milliarden Euro. Egal wie groß oder klein sie uns vielleicht selber erscheinen mag. Vielleicht denkst du, denken ja wahrscheinlich viele Leute, wenn man sie so auf der Straße fragen würde, ja, ich bin kein schlechter Mensch, ich stehle nicht, höchstens mal einen Kugelschreiber im Büro, ich betrüge niemand, vielleicht ein bisschen bei der Steuererklärung, ich lüge niemand an, ja, mal eine kleine Notlüge, ich bringe niemand um und so weiter und so weiter. Ja, und trotzdem wird es Situationen in deinem und in meinem Leben gegeben haben, natürlich, oder immer noch geben, wo wir Gottes Gebote irgendwie übertreten haben. Und jede noch so kleine Übertretung trennt uns unwiderruflich von Gott, denn er ist allein heilig und vollkommen und fehlerlos und sündlos. Ja, und für diese Schuld können wir niemals selbst bezahlen. Gott muss sie uns erlassen, so wie er sie dem Knecht da erlassen hat. Und das tut er ja auch durch Jesu Opfertod. Dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen. Ja, und verglichen damit ist letztlich jede Sünde, die ein Mensch einem anderen antut, klein. Ja, auch wenn sie uns vielleicht auch wieder groß erscheinen mag. So wie eben die 10.000 Euro verschwindend klein gegenüber den 6 Milliarden sind. Einfach weil jeder von uns selber ein Mensch ist, der selber an anderen auch wieder sündigt. Ja, das heißt, wenn es dir schwerfällt, jemand anderem zu vergeben, einfach weil das, was er dir angetan hat, für dich wirklich schlimm ist, das will ich gar nicht bestreiten, und schmerzhaft und vielleicht auch immer wieder wehgetan hat oder wehtut, versuch dir bewusst zu machen, wie viel Gott dir vergeben hat. Nach Gottes Rechtsforderung hätte jeder von uns den ewigen Tod verdient, wie man es im Römerbrief nachlesen kann. Aber Gott schenkt uns stattdessen ewiges Leben. Und deshalb, das ist ja letztlich die Botschaft des Gleichnisses, weil Gott uns das erlässt, sollten auch wir erlassen. Nicht auf unseren Rechtsforderungen anderen gegenüber bestehen, sondern auch ihnen vergeben, was sie uns angetan haben. Denn wenn wir es nicht tun, wenn wir es dauerhaft wirklich nicht tun, uns weigern zu vergeben, ja, dann sagt Jesus, dann wird Gott schließlich auch dir nicht vergeben. Also, wenn es da bei dir irgendeinen Punkt gibt, gib dir einen Ruck, lass deine Anklagen und Forderungen dem anderen gegenüber fallen und bitte Gott, dir dabei zu helfen, ihm zu vergeben. Das ist ja vielleicht manchmal wirklich schwer und es tut weh, aber Gott will uns auch dabei helfen. Und nebenbei ist es auch die einzige Möglichkeit, selber dann inneren Frieden und Heilung über die Dinge zu bekommen, die vorgefallen sind. Solange wir daran festhalten, dass der andere eben Schuld an uns hat, kommen wir auch einfach selber nicht zur Ruhe und kommen nicht davon los. Deswegen, genau genommen, ist es auch nur gut für einen selber, dem anderen zu vergeben. Ja, soweit die Gedanken zu diesem Gleichnis. Wir können das ausschalten. Ich habe auch versucht, schon in den Liedern wieder ein bisschen das Thema aufzugreifen. Gerade mit dem letzten eben, wo es ein Gott wie du, der die Sünde vergibt. Lass uns noch ein oder zwei Lieder singen. In der Zeit könnt ihr es bewegen einfach noch. Vielleicht auch mit Gott was klar machen, eine Entscheidung treffen. Ich lasse das jetzt los. Oder ich will es zumindest, Herr, bitte hilf mir dabei. Ich vergebe dem und dem, denn du hast mir vergeben.